Tüpfelhyäne.
Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Es spricht Uwe Schröder.
Die Tüpfelhyäne oder Fleckenhyäne, Crocuta crocuta, ist eine Raubtierart aus der Familie der Hyänen, Hyänidae. Sie ist die größte Hyänenart und durch ihr namensgebendes geflecktes Fell gekennzeichnet. Ein weiteres Charakteristikum ist die Vermännlichung des Genitaltraktes der Weibchen. Die Art bewohnt weite Teile Afrikas und ernährt sich vorwiegend von größeren, selbstgerissenen Wirbeltieren. Tüpfelhyänen leben in Gruppen mit einer komplexen Sozialstruktur, die bis zu 80 Tiere umfassen können und von Weibchen dominiert werden. Die Jungtiere, die zwar bei der Geburt schon weit entwickelt sind, aber dennoch über ein Jahr lang gesäugt werden, werden in Gemeinschaftsbauen großgezogen. Merkmale: Allgemeiner Körperbau und Fell. Tüpfelhyänen erreichen eine Kopf-Rumpflänge von 125 bis 160 cm. Der Schwanz ist mit 22 bis 27 cm relativ kurz. Die Schulterhöhe beträgt 77 bis 81 cm. Das Gewicht liegt üblicherweise bei 45 bis 55 kg. Einzelne Tiere können bis zu 86 kg wiegen. Weibchen sind um rund 10% größer als Männchen. Dieser Geschlechtsdimorphismus variiert aber regional und ist im südlichen Afrika ausgeprägter als in anderen Regionen des Kontinents. Das Fell ist relativ kurz und rau. Die lange Rückenmähne der anderen Hyänenarten fehlt bei der Tüpfelhyäne. Die relativ feinen Wollhaare sind 15 bis 20 mm lang, die gröberen Deckhaare 30 bis 40 mm. Die Grundfärbung des Fells ist sandgelb bis rötlichbraun. Am Rücken, an den Flanken und an den Beinen befinden sich zahlreiche schwarze und dunkelbraune Flecken. Diese werden mit zunehmendem Alter bräunlicher oder können verblassen. Wie bei allen Hyänen sind die Vorderbeine länger und kräftiger als die Hinterbeine, wodurch der Rücken nach hinten abfällt. Die Vorder- und die Hinterpfoten enden jeweils in vier Zehen, die mit stumpfen, nicht einziehbaren Krallen versehen sind. Wie alle Hyänen sind Tüpfelhyänen digitigrad, Zehengänger. Der Schwanz endet in einer schwarzen, buschigen Spitze. Deren Haare überragen das Ende der Schwanzwirbelsäule um rund 12 cm. Drüsen an beiden Seiten des Analkanals sondern ein Sekret an den zwischen Anus und Schwanz gelegenen Analbeutel ab. Aus diesem Analbeutel wird das Sekret abgegeben und dient so der Reviermarkierung. Die Weibchen haben meist nur ein Paar, selten zwei Paare Zitzen. Den Männchen fehlt wie bei allen Hyänen der Penisknochen. Maskulinisation. Eines der außergewöhnlichsten Merkmale der Tüpfelhyäne ist die Maskulinisation, die Vermännlichung der Weibchen. Die Besonderheit der Anatomie der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane war bis in das 20. Jahrhundert Anlass von Spekulationen, obwohl bereits 1877 die erste wissenschaftlich-anatomische Beschreibung vorgelegt wurde. Die Weibchen haben keinen Scheidenvorhof und keine Vulva. Die Gebärmutter ist zweihörnig, der Gebärmutterkörper durch ein Septum partiell geteilt, Uterus bicornis subseptus. Der Gebärmutterhals ist nur wenige Millimeter lang und undeutlich. Die Vagina verschmilzt, wie sonst nur bei männlichen Säugetieren, mit der Harnröhre zu einem Harngeschlechtsgang, Urogenitalkanal, der durch den Kitzler verläuft. Der Kitzler ähnelt dem Penis der Männchen, er erreicht rund 90% dessen Länge und ist ebenso erigierbar. Somit erfolgen das Urinieren, die Begattung und die Geburt durch diesen Urogenitalkanal. Vom Penis unterscheidet er sich durch das Fehlen des Harnröhrenschwellkörpers, durch eine starke Faltung der Schleimhaut und dem unterschiedlichen Ansatz des Rückenziehmuskels. Musculus retractor penis bzw. Clitoridis. der sich beim Männchen an der Penisunterseite, bei Weibchen an der Seitenfläche des Kitzlers anheftet. Diese Faktoren ermöglichen die Passage der relativ großen, bis zu 1,6 Kilogramm schweren Welpen zur Geburt. Der Geburtskanal hat durch diese anatomischen Verhältnisse eine Biegung um 180 Grad am Beckenausgang, was gelegentlich zu Geburtsproblemen führt. Die Schamlippen verwachsen und ähneln dem Hodensack, Skrotum, der Männchen, Pseudoskrotum. Die Geschlechter können an der Form der Spitze des Penis bzw. des Kitzlers unterschieden werden. Männchen haben eine zugespitzte Eichel, was die Kopulation erleichtert, während die Spitze des Kitzlers vorne stumpf ist. Die physiologische Ursache dieser Vermännlichung liegt nicht, wie früher vermutet, ausschließlich darin, dass die Föten im Frühstadium Androgenen ausgesetzt sind. In Versuchen wurden trächtige Weibchen mit Antiandrogenen behandelt, ohne dass die neugeborenen Weibchen einen säugetiertypischen Kitzler oder eine offene Vagina gezeigt hätten. Bei den neugeborenen Männchen glich sich der Penis äußerlich der Klitoris an. Die Androgene beeinflusst allerdings das Verhalten und den Rang. Höherrangige Weibchen haben in der Endphase der Tragezeit einen höheren Androgenspiegel als niederrangige Tiere. Die neugeborenen Tiere dieser Weibchen sind aggressiver. Die evolutionären Gründe hinter der Maskulinisation sind nicht geklärt. Manche Autoren vermuten, dass das Begrüßungsritual mit dem erigierten Geschlechtsteil dermaßen wichtig für den Gruppenzusammenhalt ist, dass sich für die Weibchen Vorteile daraus ergeben, daran teilzunehmen. Eine andere Sicht hält die Maskulinisierung für ein Nebenprodukt der Entwicklung der Weibchen hin zu stärkeren, aggressiveren Tieren, was beim Aufwachsen in den Auseinandersetzungen mit den Geschwistern und beim Kampf um Nahrungsressourcen von Vorteil ist. Letztendlich bleibt es aber schwierig, die evolutionären Schritte nachzuvollziehen, die zu diesem unter Säugetieren einmaligen Phänomen geführt haben. Kopf und Zähne. Der Bau des Schädels und der Zähne der Tüpfelhyäne gleicht dem der anderen eigentlichen Hyänen. Der wuchtige Schädel sitzt auf einem langen, muskulösen Hals, die Schnauze ist unbehaart und breit gebaut. Die Augen weisen als Anpassung an die dämmerungs- und nachtaktive Lebensweise ein Tapetum lucidum auf. Die Ohren sind im Gegensatz zu den anderen Hyänenarten rundlich. Die Kiefer sind kräftig, die starke Kiefermuskulatur, insbesondere der Musculus temporalis, hat einen hohen Sagittalkamm am Schädel als Ansatzstelle. Dank ihres außergewöhnlichen Kieferapparates können Tüpfelhyänen Beißkräfte von über 9000 Newton entwickeln. Die Zahnformel lautet Groß I 3,3, Groß C 1,1. Groß P 4,3, Groß M 1,1. Insgesamt haben sie also 34 Zähne. Die Schneidezähne sind unauffällig, die Eckzähne sind etwas verlängert. Die an das Aufbrechen von Knochen angepassten Prämolaren sind stark vergrößert und kräftig gebaut. Sie weisen eine komplexe Struktur des Zahnschmelzes auf, was ein Zerbrechen der Zähne verhindert. Vor allem der dritte obere und der dritte untere Prämolar werden für das Aufbrechen von Knochen verwendet. Der vierte obere Prämolar und der untere Molar sind wie bei allen Landraubtieren zu Reißzähnen entwickelt. Diese Zähne sind klingenförmig gebaut und dienen dem Zerschneiden von Fleisch. Verbreitung und Lebensraum. Tüpfelhyänen sind in weiten Teilen Afrikas südlich der Sahara beheimatet. Ihr Verbreitungsgebiet reicht von der Sahelzone bis nach Südafrika. Im westlichen Afrika ist die Verbreitung zersplittert, die Art kommt dort kaum noch außerhalb geschützter Gebiete vor. In weiten Teilen des östlichen und südlichen Afrika ist das Verbreitungsgebiet zusammenhängend. Die größten Populationen leben in der ostafrikanischen Serengeti und im Krüger-Nationalpark. Gebietsweise sind sie ausgestorben, etwa in Algerien, wo sie in den Gebirgen Ahaggar und Tassili-n'Naadja lebten, oder im mittleren und südlichen Südafrika. In manche Regionen kehren sie jedoch zurück. So wurde im Ivindo-Nationalpark in Gabun Anfang des 21. Jahrhunderts das erste Tier seit rund 50 Jahren gesichtet. Tüpfelhyänen sind nicht wählerisch in Bezug auf ihren Lebensraum und kommen beispielsweise in Halbwüsten, Savannen, offenen Waldländern und auch in Gebirgswäldern vor. Im Hochland von Äthiopien sind sie bis in 4100 Metern Höhe anzutreffen. Die Tiere meiden reine Wüsten und tiefgelegene Regenwälder wie Teile des Kongo-Beckens. Sie zeigen wenig Scheu vor den Menschen und kommen auch in der Nähe von Dörfern und anderen Ansiedlungen vor. Lebensweise: Aktivitätszeiten und Territorialverhalten. Tüpfelhyänen sind überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Nur selten gehen sie bei niedrigen Temperaturen auch am Tag auf Nahrungssuche. Sie verbringen rund ein Drittel eines 24-Stunden-Tages aktiv. Die Aktivitätsphase verläuft aber nicht ununterbrochen, sondern wird durch kleinere Pausen geteilt. In einer Nacht legen sie zwischen 12 und 40 Kilometer zurück. Tagsüber schlafen sie auf dem Erdboden, bei großer Hitze oft in einem Gebüsch verborgen. Außer zur Jungenaufzucht legen sie keine Baue an. Eine Gruppe bewohnt ein festes Revier, dessen Größe vom Nahrungsangebot abhängt. So sind Territorien in den beutereichen Savannen des östlichen Afrika oft nur 20 Quadratkilometer groß, während sie in den Trockengebieten im Süden des Kontinents bis zu 1500 Quadratkilometer umfassen können. Die Grenzen des Reviers werden sporadisch von mehreren Gruppenmitgliedern abgeschritten und mit Drüsensekret markiert. Dabei sondern sie von ihrem Analbeutel eine streng riechende gelbliche Flüssigkeit ab, die sie in halb hockender Position auf Grasbüschel oder ähnliche Objekte streifen. Manchmal markieren sie auch das Innere ihres Territoriums, allerdings weitaus seltener als die anderen Hyänenarten. Beide Geschlechter verteidigen das Revier gegen gruppenfremde Tiere, die Weibchen allerdings intensiver als die Männchen. Eindringlinge werden bis zur Reviergrenze gejagt. Dabei kann es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen benachbarten Gruppen kommen. Diese sind in Gebieten mit einer hohen Populationsdichte weitaus häufiger. In Gebieten, wo es wenig ganzjährig vorhandene Beutetiere gibt, aber jahreszeitlich große Herden von Pflanzenfressern durchwandern, kann sich das Territorialverhalten erheblich verändern. Tüpfelhyänen können lange Wanderungen von ihrem Revier zu ihren Beutetieren unternehmen. Ansässige Hyänen tolerieren durchwandernde Gruppen, solange sie nicht in deren Revier zu jagen beginnen. Sozialverhalten: Tüpfelhyänen leben in Gruppen, die Clans genannt werden, und die sich aus 10 bis 80 Tieren zusammensetzen. Kleine Clans umfassen eine Gruppe verwandter Weibchen und ein fortpflanzungsfähiges Männchen. Größere Gruppen können aus mehreren Weibchengruppen und mehreren Männchen bestehen. Während die Weibchen zeitlebens in ihrer Geburtsgruppe verbleiben, müssen die jungen Männchen diese beim Eintreten der Geschlechtsreife verlassen. Die ausgewachsenen Männchen in den Clans sind also stets zugewandert und nicht mit den Weibchen oder miteinander verwandt. Das Sozialverhalten der Tüpfelhyänen ist einzigartig unter den Raubtieren. Es gleicht vielmehr dem mancher Altweltaffen, etwa den Pavianen. Die Clans sind nach dem Fission-Fusion-Prinzip, trennen und wieder zusammenkommen, organisiert. Alle Clanmitglieder kennen einander, sie bewohnen ein gemeinsames Revier und ziehen auch die Jungtiere in einem gemeinsamen Bau groß. Aber sie verbringen viel Zeit allein oder in kleinen Untergruppen. Clans umfassen Tiere verschiedener Altersstufen. Die Tiere etablieren eine klare Rangordnung, die unter anderem im Zugang zu Nahrungsressourcen zum Tragen kommt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Raubtieren sind die Weibchen innerhalb eines Clans gegenüber den Männchen, die allesamt zugewandert sind, dominant. Die Beziehungen und Rangstufen zwischen den Weibchen sind für viele Jahre stabil. Der Rang eines Weibchens hängt aber nicht von seiner Größe oder seiner Kampffähigkeit, sondern vom Rang seiner Mutter ab. Es erbt gewissermaßen ihren Rang. Die heranwachsenden Tiere etablieren die Rangordnung in der Jugendzeit. Zunächst attackieren sie höher- und niederrangigere Clanmitglieder, aber noch im ersten Lebensjahr lernen sie, nur Tiere zu attackieren, die niederrangiger als ihre Mutter sind. In diesem Fall greift die Mutter zugunsten ihrer Tochter ein. Daher sind Interventionen höher gestellter Weibchen häufiger und effektiver als die von niedriger gestellten Tieren. Eine weitere Möglichkeit, einen höheren Rang zu erlangen, sind Bündnisse mit anderen Gruppenmitgliedern. Das können, müssen aber nicht Geschwister sein. Bei diesen Bündnissen lässt sich häufig beobachten, dass sich Tiere eher auf die Seite des ohnehin stärkeren Tieres schlagen. Die Einflussnahmen der Mutter und Bündnisse mit anderen Tieren bestimmen also den Rang eines Weibchens. Wenn ein Männchen in eine Gruppe zuwandert, nimmt es zunächst den niedrigsten Rang ein. Es ist also ungeachtet seiner Größe oder Kampfkraft das niederrangigste Tier. Der Rang eines Männchens steigt nur, wenn ein höherrangiges Männchen stirbt oder die Gruppe wieder verlässt. Das höchstgestellte Männchen ist also dasjenige, das am längsten in der Gruppe anwesend ist. Rund 40% aller Männchen verlassen die Gruppe, in die sie zugewandert sind, später wieder. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Kommunikation. Die wichtigste Kommunikationsform ist die olfaktorische Kommunikation, das heißt mittels Gerüchen. Anhand des Analbeutelsekrets können die Hyänen Geschlecht, Fortpflanzungsgrad und Gruppenzugehörigkeit eines anderen Tieres erkennen. Wie alle eigentlichen Hyänen haben Tüpfelhyänen ein eigenes Begrüßungsverhalten. Dieses Begrüßungsritual stellt einen wichtigen Mechanismus dar, der den Übergang zwischen einzelgängerischem Verhalten und Leben in Gruppen erleichtert und den Zusammenhalt innerhalb des Clans stärkt. Dabei stellen sich die Tiere nebeneinander auf und blicken in unterschiedliche Richtungen. Dann heben sie ein Hinterbein und schnüffeln oder lecken an der Genital- und Analregion des anderen. Das untergeordnete Tier hebt sein Hinterbein immer zuerst. Eine wichtige kommunikative Rolle spielt dabei der erigierte Penis bzw. Kitzler, wodurch Unterwerfung ausgedrückt wird. Jungtiere können sich mit 4 Wochen an diesem Begrüßungsverhalten beteiligen und dabei ihr Geschlechtsorgan aufrichten. Bei Spannungen innerhalb der Gruppe oder Aufregung erhöht sich die Anzahl dieser Begrüßungen. Sie könnten also auch eine versöhnende Rolle spielen, etwa nach einem Streit um Nahrung. Im Gegensatz zu anderen Hyänenarten, die kaum Laute von sich geben, haben Tüpfelhyänen ein reiches Repertoire an lautlicher Kommunikation. Der am häufigsten zu hörende Laut ist ein lautes Wupp, das über mehrere Kilometer hinweg wahrgenommen werden kann. Dieser Laut hat mehrere Funktionen. Er dient dazu, die Gruppenmitglieder zusammenzurufen, um das Revier zu verteidigen, auf ein Nahrungsangebot hinzuweisen oder Gefahr anzuzeigen. Mütter rufen mit diesem Laut nach ihren Jungtieren und hungrige Jungtiere, die gesäugt werden möchten, nach ihren Müttern. Auch zur Partnerfindung kann dieser Laut ausgestoßen werden. Daneben gibt es tiefe Grunzlaute, die die Jungen zum Verlassen des Baus auffordern, hohe Weinlaute der Jungtiere, die Hunger signalisieren, und ein kuhartiger Laut, der die Gruppenmitglieder in einen Erregungszustand versetzt. Bekannt ist schließlich noch der Lach- oder Kicherlaut, der dem menschlichen Lachen ähnelt. Dieses Lachen drückt Unterwerfung aus und signalisiert, dass das Tier einen niedrigeren Rang akzeptiert. Ernährung und Nahrungskonkurrenten. Im Gegensatz zu der Streifen- und der Schabrackenhyäne, den beiden anderen Arten der eigentlichen Hyänen, sind Tüpfelhyänen geschickte Jäger, die zwischen 60% und 95% ihrer Beute selbst erlegen. Sie sind sehr flexibel, sowohl in Bezug auf die Beutetiere, die sie verzehren, als auch in Bezug auf die Methoden, an Nahrung zu gelangen. Neben selbst erlegten Tieren fressen sie auch Aas und betreiben Kleptoparasitismus, das heißt, sie jagen anderen Fleischfressern die Beute ab. Ihr Nahrungsspektrum reicht von Raupen bis zu Elefanten. Sie sind opportunistisch und verzehren nahezu alle Säugetier-, Vögel-, Reptilien- oder Fischarten, die in ihrem Lebensraum vorkommen. Vogeleier, die sie auftreten und nicht aufbeißen, stehen ebenso auf ihrem Speiseplan wie fliegende Insekten, die sie aus der Luft schnappen. Gelegentlich fressen sie auch pflanzliches Material. Meist stellen aber die mittelgroßen bis großen Huftiere den Hauptbestandteil der Nahrung dar. In Ostafrika sind dies Streifengnus, Zebras, Gazellen und Leierantilopen. Im trockenen Süden Afrikas Spießböcke, im Krüger-Nationalpark Impalas und im westlichen Afrika Rotstirngazellen und Kuhantilopen. Im Gegensatz zu den Katzen schleichen sie sich nicht an ihre Beute heran, sondern verlassen sich auf ihre Ausdauer. Sie erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 55 Kilometer pro Stunde und halten eine Jagd bei etwas geringerer Geschwindigkeit über mehrere Kilometer durch. Sie haben keinen Tötungsbiss, sondern zerreißen ihre Beute oft noch lebend oder beißen ihnen Fleischstücke vom Körper. Ihre starken Verdauungssäfte ermöglichen es ihnen, Knochen, Hörner und sogar Hufe zu verdauen. Lediglich Haare können sie nicht verdauen, diese würgen sie als Haarknäuel wieder heraus. Damit sind Tüpfelhyänen laut dem Guinness-Buch der Rekorde die effektivsten Aasfresser. Lebende Beutetiere werden mittels Gesichtssinn, Gehör oder Geruch lokalisiert. Aas finden sie durch den Geruch, durch die Geräusche, die andere Fleischfresser von sich geben und bei Tageslicht auch, indem sie Geier beobachten. Dank ihres guten Geruchssinns können sie Aas auf 10 Kilometer Distanz noch wahrnehmen. Tüpfelhyänen jagen einzeln oder im Rudel. Die Gruppengröße hängt von der Beute ab. Bei den meisten Opfern beteiligen sich nicht mehr als 2 Hyänen an der Jagd. Nur ein Zebra wird von durchschnittlich 9 Individuen zur Strecke gebracht. Manche Beutetiere, wie Leierantilopen und Gnus, wiegen rund das Dreifache einer Tüpfelhyäne, trotzdem werden sie regelmäßig von einem einzelnen Tier erlegt. Obwohl die Jagdtrupps klein sind, versammeln sich oft viele Tiere bei einem gerissenen Kadaver. Der Lärm lockt andere Gruppenmitglieder an und binnen kurzer Zeit können über 30 Tiere zusammenkommen. Die Nahrungskonkurrenz ist sehr groß, deswegen fressen die Tiere in kurzer Zeit so viel Fleisch wie möglich. Dank ihres kräftigen Gebisses können sie auch dicke Knochen zerbrechen. Ihr effizientes Verdauungssystem verwertet alle Körperteile eines Tiers mit Ausnahme der Haare, der Hufe und der Hörner. Eine Gruppe von 20 bis 30 Tüpfelhyänen hat einer Beobachtung zufolge ein Gnu innerhalb von 13 Minuten bis auf ein paar kleine Überreste völlig vertilgt. Durchschnittlich fressen die Tiere 1,5 bis 3,8 Kilogramm Fleisch pro Tag. Bei einem sehr großen Nahrungsangebot können sie aber 18 Kilogramm Fleisch in einer Stunde hinunterschlingen. Kleptoparasitismus wurde gegenüber Schakalen, Geparden, Leoparden, afrikanischen Wildhunden, Streifen- und Schabrackenhyänen beobachtet. Die häufigsten Nahrungskonkurrenten der Tüpfelhyänen sind aber Löwen. Diese beiden Arten leben in weiten Teilen Afrikas sympatrisch und es kommen Nahrungsdiebstähle in beide Richtungen vor. Üblicherweise sind Löwen stärker und vertreiben Tüpfelhyänen von Kadavern. Wenn die Hyänengruppe aber groß genug ist, rund 4-mal so viel Tüpfelhyänen wie weibliche Löwen, kann sie ihrerseits die Löwen vertreiben. Ist aber ein ausgewachsenes Löwenmännchen anwesend, behalten die Löwen stets die Oberhand. Manchmal warten die unterlegenen Tiere, bis die Sieger sich satt gefressen haben und verzehren dann das Aas. In Gebieten, in denen es weit mehr Tüpfelhyänen als Löwen gibt, wie dem Ngorongoro-Krater, fressen Löwen häufiger Aas, das von Hyänen übrig gelassen wurde, als umgekehrt. In anderen Regionen wie dem Krüger-Nationalpark ist das Gegenteil der Fall. Fortpflanzung. Die Paarung kann das ganze Jahr über erfolgen. Im Balzverhalten der Männchen wird deutlich, dass sie zum einen fortpflanzungswillig sind, zum anderen aber Angst vor dem Weibchen haben und lieber davonlaufen würden. Darum nähert sich das Männchen dem Weibchen vorsichtig mit mehreren Verbeugungen und weicht wieder zurück. Letztendlich entscheidet das Weibchen, ob eine Kopulation stattfindet. Aufgrund des speziellen Baus des Genitaltraktes ist es für männliche Tüpfelhyänen unmöglich, die Kopulation zu erzwingen, was bei anderen Säugetieren durchaus häufig vorkommen kann. Ist das Weibchen nicht empfängnisbereit, nimmt es von der Balz des Männchens keine Notiz oder begegnet ihm sogar aggressiv. Der Östrus dauert 1 bis 3 Tage. Das Weibchen zeigt seine Fruchtbarkeit an, indem es seine Aggressivität reduziert und sich mit dem Maul nahe beim Boden hinstellt. Die Begattung, die durch die Klitoris des Weibchens erfolgt, besteht aus mehreren Kopulationen und Ejakulationen. Viele Kopulationen führen nicht zur Befruchtung. Sowohl das Männchen als auch das Weibchen pflanzen sich mit mehreren Partnern fort. Die Männchen versuchen dies zu verhindern, indem sie das Weibchen bewachen. Andere Männchen versuchen, freundschaftliche Beziehungen zum Weibchen anzuknüpfen und so die Chance zu erhöhen, mit ihm Nachkommen zu zeugen. Grundsätzlich ist das Paarungsverhalten variabel und unterschiedliche Männchen bevorzugen unterschiedliche Taktiken. Rund 25-30% aller Zwillingswürfe werden von mehr als einem Männchen gezeugt. Nach einer rund 110-tägigen Tragzeit bringt das Weibchen meist 2, manchmal auch 1 oder 3 Jungtiere zur Welt. Die Geburt erfolgt ebenfalls durch die Klitoris, die dabei einreißt und eine blutende Wunde zurücklässt, die Wochen zum Verheilen braucht. Die Neugeborenen wiegen rund 1 bis 1,6 Kilogramm und haben ein schwarzes Fell. Bei der Geburt sind ihre Augen offen, die Schneide- und Eckzähne des Milchgebisses sind bereits vorhanden und sie sind binnen weniger Minuten zu koordinierten Bewegungen fähig. Sie sind damit verglichen mit anderen Raubtieren und auch anderen Hyänenarten weit entwickelt. Die ersten 2 bis 5 Wochen verbringen die Jungtiere in einem eigenen, die darauf folgenden in einem gemeinschaftlichen Bau. Da sich in der Regel alle Weibchen einer Gruppe fortpflanzen, können sich in einem Gemeinschaftsbau bis zu 30 Jungtiere aus 20 Würfen befinden. Jedes Weibchen säugt nur die eigenen Jungtiere und weist die Annäherungsversuche anderer Jungtiere zurück. Die Milch der Tüpfelhyänen hat mit 14,9% den höchsten Proteingehalt aller Landraubtiere und der Fettgehalt wird mit 14,1% nur von manchen Bären und Seeottern übertroffen. Aufgrund des hohen Energiegehalts der Milch und der langen Stillzeit investieren weibliche Tüpfelhyänen mehr Energie in den Nachwuchs als alle anderen Raubtiere. Bereits wenige Minuten nach der Geburt beginnen die Jungtiere mit aggressiven Kämpfen untereinander. Diese Kämpfe führen häufig zu Verwundungen der unterlegenen Geschwister, manchmal kommt es dabei auch zum Siblizid, das heißt, dass sich Geschwister gegenseitig töten. Dies ist aber nicht die Regel. Bei diesen Kämpfen etablieren die Jungtiere eine Rangordnung, die im besseren Zugang zur Muttermilch zum Tragen kommt. Mit 5 bis 6 Wochen beginnt das Fell der Jungtiere, die Erwachsenenfärbung anzunehmen, was mit 4 bis 5 Monaten abgeschlossen ist. Für 8 bis 12 Monate bleiben sie im Gemeinschaftsbau, dann begeben sie sich erstmals auf Streifzüge durch das Revier der Gruppe. Zunächst in Begleitung ihrer Mutter, später allein. Wie bei den anderen eigentlichen Hyänen dauert die Stillzeit sehr lange. Endgültig entwöhnt werden die Jungtiere üblicherweise mit 13 bis 14 Monaten, niederrangige Weibchen säugen ihren Nachwuchs allerdings manchmal bis zu 2 Jahre lang. Rund 50% aller Jungtiere sterben vor dem Eintreten der Geschlechtsreife. Die Sterblichkeit ist unmittelbar nach der Entwöhnung am höchsten. Männchen werden mit rund 2 Jahren geschlechtsreif, zu diesem Zeitpunkt müssen sie ihre Geburtsgruppe verlassen. Die Weibchen tragen ihren Nachwuchs erstmals im 3. oder 4. Lebensjahr aus. In freier Wildbahn werden Tüpfelhyänen rund 20 Jahre alt, das höchste bekannte Alter eines Tieres in menschlicher Obhut betrug 41 Jahre. Tüpfelhyänen und Menschen. Tüpfelhyänen haben bei der afrikanischen Bevölkerung einen ambivalenten Ruf. Sie gelten einerseits als dumme, grausame und gefährliche, andererseits auch als listige, kräftige Tiere. In der Mythologie der Tabwa aus dem östlichen Afrika hat eine Tüpfelhyäne die Sonne gebracht, um die Erde zu wärmen. In den Zeremonien der Bamana und der Yoruba werden Hyänenmasken verwendet. Bei den Yoruba gelten die Tiere als Zeichen des Endes, da sie die Überreste der Kadaver beseitigen. Manche Stämme hinterlassen sogar ihre Toten den Tieren zum Verzehr. In der westlichen Welt haben diese Tiere einen schlechten Ruf. So schreibt Alfred Brehm in Brehms Tierleben: »Ich habe die Tüpfelhyäne in den von mir durchreisten Gegenden überall nur als feiges Tier kennengelernt, welches dem Menschen scheu aus dem Wege geht. Den Kopf trägt sie niedrig mit gebogenem Nacken, der Blick ist boshaft und scheu. Unter sämtlichen Raubtieren ist sie unzweifelhaft die missgestaltetste, garstigste Erscheinung, zu dieser aber kommen nun noch die geistigen Eigenschaften, um das Tier verhasst zu machen.« Noch bis ins 20. Jahrhundert hielt man Tüpfelhyänen teilweise für Hermaphroditen oder nahm an, sie würden jährlich ihr Geschlecht wechseln. Die Behauptung, dieser Irrtum gehe auf die Historia Animalium von Aristoteles zurück, ist falsch. Zum einen macht die Artbeschreibung deutlich, dass er von der Streifenhyäne spricht, was viel naheliegender ist, da diese Tiere im Mittelmeerraum vorkommen. Zum anderen widerlegt er diese Behauptung. Das Image der Tüpfelhyänen gründet oft in ihrem Ruf als Menschen- oder Haustierfresser. Tatsächlich töten sie gelegentlich Menschen, beispielsweise wenn diese ungeschützt im Freien schlafen. Häufig dringen sie auch in Viehweiden ein und reißen Haustiere. Aus diesen Gründen werden sie verfolgt, entweder mit Schusswaffen, mit Fallen oder mit Giftködern. Diese Aktionen treffen aber auch andere Fleischfresser wie Geparde und Schakale. Der Sportjagd fallen hingegen nur wenige Hyänen zum Opfer, da sie keine attraktive Trophäe darstellen. Auch der Straßenverkehr und die Zerstörung ihres Lebensraums stellen weitere Bedrohungen dar. Eines der Hauptprobleme bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen ist das negative Image der Tiere. Die Gesamtbestände der Tüpfelhyäne gehen durch die Bejagung und andere Faktoren zurück, allerdings noch nicht in besorgniserregendem Ausmaß. Sie haben ein großes Verbreitungsgebiet und sind sehr vielseitig in Bezug auf ihren Lebensraum und ihre Lebensweise und sind darum weniger empfindlich gegen menschliche Störungen als andere Raubtiere. Die Weltnaturschutzunion IUCN listet die Art als nicht gefährdet, least concern, und schätzt die Gesamtpopulation auf 27.000 bis 47.000 Tiere. Damit sind sie nicht nur die häufigste Hyänenart, sondern auch die bei weitem häufigste Großraubtierart des afrikanischen Kontinents. Systematik. Die Tüpfelhyäne ist der einzige rezente Vertreter der Gattung Crocuta und bildet zusammen mit der Streifen- und der Schabrackenhyäne die Unterfamilie der eigentlichen Hyänen, Hyäninae, die beispielsweise durch das kräftige Gebiss charakterisiert sind. Die Tüpfelhyäne bildet dabei das Schwestertaxon einer gemeinsamen Klade aus Streifen- und Schabrackenhyäne. Die Entwicklungslinien zu dieser Klade haben sich vor rund 8,6 Millionen Jahren getrennt. Trotz einiger Varianz in Körpergröße und Fellfärbung werden keine Unterarten der Tüpfelhyäne unterschieden. Die Art ist also monotypisch. Die ersten Fossilien der Gattung Crocuta stammen aus Afrika aus dem frühen Pliozän, vor rund 3,7 Millionen Jahren. Im Pleistozän erreichte die Gattung ihre größte Verbreitung und kam nahezu in ganz Eurasien und Afrika vor. Aus zahlreichen Höhlen Eurasiens ist die Höhlenhyäne Crocuta crocuta spelaea bekannt. Dieses Tier unterschied sich von den heutigen Tüpfelhyänen unter anderem durch die kürzeren Gliedmaßen. Sie war noch nicht im gleichen Ausmaß an das schnelle Laufen angepasst. Meist wird sie als Unterart der Tüpfelhyäne eingeordnet, selten auch als eigene Art. Am Ende des Pleistozäns starb die Höhlenhyäne aus. Diese Seite wurde zuletzt am 28. Juli 2010 um 18.31 Uhr geändert.
Die Audiofassung des Artikels wurde im September 2010 im Rahmen einer Kooperation mit Wikimedia Deutschland in der Deutschen Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig produziert. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki und dem Artikelnamen. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionen/Autoren. Der Artikel steht unter der CC-BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.